Vielen Dank, liebe Uschi, dass du mir die Gedanken, die gute Gedanken zum Ewigkeitssonntag abgenommen hast. Ich will heute Abend tatsächlich ein anderes Thema mit euch verhandeln, und zwar das Thema Vorurteile um Jesus und trotzdem mit Jesus unterwegs sein. Es sind zwei ganz unterschiedliche Texte und ich habe sie aufgeteilt. Ich werde den ersten Teil jetzt lesen, was dazu sagen. Und dann, wenn ihr noch so weit dabei seid, den zweiten Teil und da auch noch was dazu sage. Und dann feiern wir das Abendmahl miteinander. Ich freue mich drauf. Markus 6, 1 bis 6. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen: Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jesus besucht Nazareth, seine Heimatstadt, Geburtsstadt war Bethlehem, aber Heimatstadt und Hauptaufenthaltort war Nazareth in Galiläa. Es sind Sternstunden, wenn er kommt, bei ihnen verweilt und zu ihnen spricht, könnte man meinen. Es wird was sichtbar von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Während er den Leuten tief in die Augen schaut, erwartet er eine Reaktion, so wie er auch von uns eine Reaktion erwartet. Ich weiß nicht, mit was für Erwartungen ihr in den Gottesdienst heute Abend gekommen seid. Hoffentlich mit der Erwartung, ich möchte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich möchte anders gehen, als ich gekommen bin. Ich möchte mich beschenken lassen. Ich möchte ihm meine leeren Hände hinhalten, dass er sie mir füllt. Er will uns heute Abend nahe kommen. Er klopft an, er sucht Einlass, er sucht meine Antwort, meine Zuneigung, mein Vertrauen. Zurück in die Geschichte. Seit der Rückkehr aus dem Exil in Ägypten hatte Jesus mit seiner Familie still, ohne groß aufzufallen, in Nazareth gelebt. Hier im Hinterland von Galiläa war er und seine Familie außer Reichweite von Herodes und von der jüdischen Obrigkeit. Aber erst vor kurzem war er an den Jordan zu Johannes dem Täufer gepilgert. Von da an trat er in die Öffentlichkeit. Erstaunliche Berichte über sein Wirken waren in seine Heimatstadt zurückgesickert. Da war von der Sturmstillung die Rede, von der Befreiung des besessenen Gerasseners, von der Heilung der blutflüssigen Frau, von der Totenauferweckung von der Tochter von Jairus. Und jetzt kam er selbst. Am Sabbat besuchte er den Gottesdienst. Wie es Brauch war, ließ er sich ein Buch der Bibel geben, las daraus vor und legte es aus. Es ging den Zuhörern ans Herz. Es muss ganz still gewesen sein, so wie jetzt, wie es ganz still ist hier bei uns heute Abend. Worte und Auftreten von Jesus packten alle mit Ergriffenheit. Dann kamen Fragen auf, berechtigte Fragen. Woher hat er das alles? Von wem hat er diese Weisheit? Woher hat er die Kraft für die mächtigen Taten, von denen wir gehört haben? Und es war ganz eigenartig. Unmerklich schlägt das Staunen um in Misstrauen und Vorurteile. Er ist doch nur ein Zimmermann. Nur ein Zimmermann. Ein einfacher Handwerker. Er kommt aus einer gewöhnlichen Familie. Es kann einfach nicht sein, dass seine Worte derart einschlagen. Es muss irgendetwas Suspektes hinter diesen seinen Wundertaten stecken. Es war wie ein Wetterumschlag im Sommer. Eine Stunde heller Sonnenschein und blauer Himmel und dann ziehen unversehens Wolken auf, es wird dunkel und ein Gewitter bricht los. Schuld an diesem Wetterumschlag sind Vorurteile. Es wurde eine Meinung gefasst, bevor die Sache untersucht und geprüft war. Die Leute von Nazareth haben ihre feste Überzeugungen, so wie man in Maulbronn die festen Überzeugungen hat. Und da kann dann nicht so schnell einer kommen und einen von diesen Überzeugungen ändern. Nichts und niemand kann sie umstoßen. Deshalb kommt es zur Ablehnung. Vorurteile sind Argumente, die meist auf das Umfeld sich beziehen, aber nicht auf die Person selbst. Vielmehr kommen sie aus zweiter Hand, sind bloß irgendwelche Gerüchte. Hast du gehört? Die Verwandtschaft wird unter die Lupe genommen, aber nicht Jesus selbst. Es stimmt, unsere Familiengeschichte prägt uns. Das ist so. An der tragen wir manches Mal auch. So, du bist Schäfers Wilfried, hat man zu mir immer gesagt auf dem 200-Seelendorf im Nordschwarzwald. So, du bist Schäfers Wilfried. Wenn mich die Leute gefragt haben, wem gehörst du? So hat man da immer gefragt, wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Schäfers Wilfried. Ja, und dann war klar, ich gehöre in das Haus von Schäfers. Schäfers war nicht unser Name, wir heißen ja Hartmann. Aber das war der Hausname, weil Generationen vorher waren Schäfer. Und deshalb Schäfers Wilfried. Und damit war ich irgendwie festgenagelt auf diesen Hausnamen und auf dieses Haus. Die Leute haben kapiert, wer ich bin, aber die Betonung lag mehr auf dem Haus als auf meinem Namen Wilfried. Beruf und Bildung fordern Vorurteile geradezu heraus. Er ist nur ein gewöhnlicher Berufsmann, sagte man von Jesus. Vielleicht heute, er ist nur auf der Hauptschule gewesen. Da wird gern die Herzensbildung und die Lebenserfahrung übersehen. Und die wiegen doch unendlich mehr. Weiteres Futter für Vorurteile sind Nationalität und Heimatort. Das ist auch bis heute so. Das ist halt ein Türk. Oder ihr kennt ja den schlechten Witz, die drei schlimmen Krankheiten, die es gibt. Lepra, Cholera und von der Albra. Ja, jetzt sind keine Elbler unter uns, oder vielleicht doch. Ja, so hat man es in Reutlingen gesagt, die Reutlinger, die unten gewohnt haben, auf die Elbler, die eigentlich über ihnen gewohnt haben, heruntergeschaut. Das sind halt irgendwelche Vorgestrigen, obwohl das gute, bodenständige Leute sind, die sich in vielem im Leben bewährt haben und wo vielleicht die böse Welt, die in Reutlingen angekommen ist, noch nicht so angekommen war. Ja, das ist halt ein Türk oder der kommt von der Albra. Oder die Lebensumstände. Ein Arbeitsloser hat seinen Stempel aufgedrückt. Da rücken Begabung und Erfahrung in den Hintergrund. Auch das Erscheinungsbild, Kleidung, Aussehen. Oh, er hat heute keine Krawatte an, was ist los? Benehmen sind Futter für Vorurteile. Vorurteile bilden sich dort, wo ein Mensch in kritischer Distanz beurteilt wird, ohne auf ihn einzugehen, um ihn in seinem Wesenskern kennenzulernen. Da kann man einen Lebenslauf lesen von jemand und sich seine Gedanken machen und dann sitzt die Person einem gegenüber und man denkt, den Lebenslauf, den kann ich völlig vergessen. Die Person ist ganz anders. So immer wieder auch passiert in meinem Leben. Vorurteile fördern Misstrauen, bauen Mauern auf und vergrößern den Abstand zueinander. Vorurteile sind ein Resultat von fehlenden Beziehungen und sie sind dann gleichzeitig auch Beziehungskiller, schlimme Beziehungskiller. Wo wir offen aufeinander zugehen, haben Vorurteile keine Chance und wo welche da sind, werden sie abgebaut. Wie in Nazareth sind die Brüder und Schwestern ein Stein des Anstoßes. Ja, und da gibt es leider viel zu kritisieren. Oft zu Recht. Jetzt wieder der Rücktritt der Ratspräsidentin der Präses von der EKD, von der Annette Kurschus, dann die erste Meldung abends in der Tagesschau und im Heute-Journal wieder so eine Negativschlagzeile, auf die Christen und im Hintergrund sexueller Missbrauch. Ja, wir beugen uns darunter, dass wir mit unserem Versagen und falschen Verhalten andere davon abhalten, den Weg zu Jesus zu finden. Nein, ich will es wirklich nicht wissen. Ich will es nicht wissen, wie vielen ich schon im Wege gestanden bin, dass sie zu Jesus hätten kommen können und sind es nicht wegen mir. Wir sind als Christen nicht so oft in den Schlagzeilen und wenn schon, dann leider oft negativ. Es ist da heute meist nicht viel sichtbare Größe, nicht viel Ehre und nicht viel Berühmtheit zu holen. Bei Jesus führte man nur Nazareth als Heimatstadt an. Ist euch das aufgefallen? Der wird auf Nazareth festgelegt. Und wo ist er geboren? In Bethlehem. Und Bethlehem hat eine große Verheißung in der Bibel. Aber da hat niemand dran gedacht. Nazareth, dieses Kuhdorf in Galiläa. Es gilt tiefer zu forschen und genauer hinzusehen. Hier und dort blitzt etwas von der Herrlichkeit und der Größe von Jesus durch. Ich freue mich immer wieder, wenn sich zum Beispiel Fußballstars als Christen outen und auf ihren T-Shirts, die sie dann, wenn sie das Trikot hochziehen oder ganz runterziehen und wegwerfen, dann drunter gestanden ist, ich glaube an Jesus oder Jesus loves you. Oder so, die Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft waren da ja oft besonders vorbildlich. Jetzt hat das Ganze, glaube ich, die FIFA verboten, die dürfen es gar nicht mehr. Schade, wie ich finde, war immer ein schönes Zeugnis. Sich zu Jesus stellen, zu ihm gehören wollen, darauf kommt es an. Wir dürfen uns nicht von Nebensachen aufhalten lassen. Zu Jesus ins Zentrum müssen wir kommen, ihm begegnen, ihm in die Augen schauen. Was hat er zu bieten? Das ganze Evangelium, die frohe Botschaft, Worte der Gnade, im Gegenteil zu den Forderungen der jüdischen Lehrer und der Religionen, auch im Blick auf die Forderungen, die manche Leute heute an dich haben, wenn du ein guter Mensch sein willst, dann musst du dieses tun und jenes lassen. Und Jesus sagt, nein, du musst nichts tun, du darfst zu mir kommen, so wie du bist. Jesus bringt die Kunde vom menschenfreundlichen und liebenden Gott, Worte voll Kraft, die ins Schwarze treffen. Eine Autorität und Vollmacht, die ein Mensch aus sich nicht haben kann. Mächtige Taten, die retten und heilen. Das gilt es abzuwägen gegen die Vorurteile und Einwände. Daran kommt keiner vorbei. Und Jesus, wie ist er mit diesen Vorurteilen umgegangen? Es ist ganz interessant. Er ließ alles stehen. Er ließ es sich gefallen, der zu sein, den sie zu kennen glaubten. Ein durchschnittlicher Zimmermann aus einer einfachen Familie. Er hat sich nicht zu Wort gemeldet und gesagt, hallo Leute, ich bin der Messias. Nein, er hat es stehen lassen. Die Leute, die nichts Großes an ihm sehen, die bekommen nichts Großes zu sehen. Jesus konnte in Nazareth keine Wunder tun oder kaum Wunder tun, so heißt es hier. Und was war der Hinderungsgrund, diese Vorurteile? Oder noch krasser gesagt, der Unglaube. Der Unglaube nahm ihm die Macht. Er rennt verschlossene Türen nicht ein. Und ich frage mich, ganz ehrlich, ist es nicht heute bei uns im westlichen, im Abendland, bei uns in Deutschland oder bei uns heruntergebrochen auf Maulbronn nicht auch die gleiche Situation, dass es der Unglaube ist? Dass Jesus nicht wirken kann, dass Jesus nicht zum Zug kommt. Er rennt verschlossene Türen nicht ein. Darum verließ er die Stadt Nazareth und diente den umliegenden Dörfern. So heißt es dann ganz lapidar weiter. Die Bibel berichtet übrigens von keinem weiteren Besuch von Jesus in Nazareth. Welche Tragik, welche verpasste Chance. Es ging damals und heute mehr als um Sympathie oder um Abneigung, auch mehr als um kluge Worte oder Wundertaten. Letztlich ruft Jesus zu sich, er ruft in die Jüngerschaft, er ruft in die Nachfolge, komm zu mir, sei bei mir, lern du von mir. Die Frage, war es damals schwerer, sein Jünger zu sein, als das heute ist? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall immer ein riskantes Abenteuer, mit Jesus zu leben. Das muss man ehrlich auch sagen. Die Jünger bekannten, dass sie alles verlassen hatten, um ihm zu dienen. Manche Christen suchen Nachfolge eher in der Unverbindlichkeit. Naja, Jesus ja, aber noch vieles andere, das wichtig oder wichtiger ist. Aber Petrus hatte nach dem großen Fang, den er gemacht hat, also mit Fischen meine ich, nicht erst die Fische zu Geld gemacht und sich ein Traumhaus gebaut. Er hat seine Familie verlassen und das war sicher auch für ihn keine einfache Situation. Die Jünger sind wie seinerzeit Abraham mit Jesus in ein scheinbar unbekanntes Land ausgewandert. Sie mussten mit der Anfechtung leben, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? War dieser Laienprediger nicht ein Scharlatan, ein dubioser Hochstapler? Sagte man nicht an anderer Stelle von ihm, und das ist sogar aus seiner Familie gekommen, gebt ihn raus, lasst ihn mit uns gehen, er ist von Sinnen. Sie mussten sich Tag und Nacht in der Nachfolge durchglauben. Man wählt ja kein ungesichertes Vagabundendasein, wenn man nicht entschlossen glaubt und weiß, wem man sich anvertraut. Die Frage, die zur Debatte stand, war bis zu Karfreitag und Ostern diese eine: Was haltet ihr von diesem Jesus? Und ich glaube, es ist eine Frage über Karfreitag und Ostern hinaus bis zu uns heute. Was haltet ihr von Jesus? Was hältst du von Jesus? Wer ist er für dich? Das, was Kreuz und Auferstehung bedeuten, was wesentlich war, oder ist er nur ein guter Lehrer, ein großer Redner, der tolle Reden gehalten hat, der Lebensweisheiten weitergegeben hat? Was haltet ihr von diesem Jesus? Die Antwort, die Gott in Kreuz und Auferstehung gab, ist jetzt die wichtigste Vertrauensfrage für die Welt. So ist es. Sie macht's uns leichter, von Vorurteilen wegzukommen, Jesus zu vertrauen und rückhaltlos mit ihm zu wagen, ganz gleich, was die anderen denken. Die größte Botschaft und die mächtigste Tat wird zur Anfrage an dich, ob du das Abenteuer mit Jesus eingehen willst. In dieser Entscheidung liegt dein zeitliches und dein ewiges Heil. Wer dazu Ja sagen will und kann, dieses Glaubensabenteuer mit Jesus eingeht, für den geht's weiter. Weiter mit Jesus in der Nachfolge und weiter hier in der Bibel, in diesem Text. Wer das nicht will, der kann sich jetzt ausklinken und an was Schönes denken oder so. Aber wer das wirklich will, in seiner Nachfolge zu stehen und mit ihm weitergehen, weitere Schritte gehen, für den lese ich jetzt noch die Verse 7 bis 13. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Während Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth abgewiesen wurde, zeigten sich die umliegenden galiläischen Dörfer sehr offen für seine Botschaft. Das kann ja so sein. Maulbronn ist völlig verschlossen fürs Evangelium und in Nidlingen, da ist Offenheit da. Es kann bis heute so sein. Reife Felder bemerkt Jesus zu seinen Jüngern, aber wenig Schnitter. Und weil er die ganze Welt im Auge hat, spannt er sie in die Ernte ein und er sendet sie aus. Es ist dies eine Maßnahme im Blick auf sein Leiden und Sterben. Er weiß, es muss zu einer Stabübergabe kommen. Andere müssen den Stab übernehmen. Er wird leiden und sterben. Er wird abdanken von dieser Erde, wird in die himmlische Wirklichkeit zurückgehen. Jetzt gibt er den Startschuss zur Mission, zur Ausbreitung der Friedensbotschaft über den ganzen Erdkreis. Land einnehmen sollen sie für ihn, Menschen fischen. Die Aufgabe der Jünger besteht darin, die frohe Botschaft bekannt zu machen, mit Wort und Tat. Das ist ein großes und ein schweres Wagnis für die 12 einfachen Männer. Sie stecken in einer Jüngerschaftsschulung. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Von den Jüngern hatte keiner Abitur. Keiner. Keiner ein abgeschlossenes Universitätsdiplom. Keiner ein Verkaufsseminar oder ein Rhetorikkurs besucht. Das sind ja alles keine schlechten Dinge, versteht ihr? Das sage ich damit nicht, aber das hatten die alles nicht. Im Blick auf ihren Meister waren sie alle Waisenknaben, unerfahrene Leute. Bevor er sie schickt, gibt er ihnen das Gepäck mit, einen Rucksack voll Mut und mutmachender Ratschläge und vor allem Versprechen. Tolle Ermutigungen für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Und das Schöne ist, sie sind seither tausendfach, nein, millionenfach erprobt, bewährt und für verlässlich befunden worden. Da ist das erste, leichtes Gepäck, sorgenfrei unterwegs sein. Die ganze Ausrüstung ist eine leichte Last. Warum? Weil Jesus gleich das größte menschliche Reisegepäck abnimmt. Das Sorgen nämlich. Unbekümmert und unbeschwert. Wie die Spatzen schickt er sie los. Unterwegs mit Jesus sein ist eine fröhliche Sache. Die Gegenwart genießen, ohne sich den Kopf über den nächsten Tag, die nächste Herausforderung, das nächste Problem zu zerbrechen. Sorgt nicht für den morgigen Tag, so sagt Jesus. Das ist doch toll, wenn man so unterwegs sein kann mit Jesus. Sehen wir den Inhalt des Rucksacks an. Da ist von zweier Teams die Rede. Allein gehst du ein. Das ist eine lapidare, eine bewährte, eine bekannte Geschichte. Du brauchst den anderen, du brauchst den zweiten, du brauchst den dritten. Es wandert sich nicht nur leichter, es ist auch kurzweiliger. Und in brenzlichen Situationen kann der eine den anderen ermutigen, ihn aufstellen, wenn er es nötig hat. Jesus zeigt uns in diesen Zweierteams bereits, dass Zeugendienst nicht Einzelarbeit, sondern immer Gemeindesache ist. Er will uns alle miteinander einspannen. Keine Ein-Mann-Show von einem, der vorne steht und alles macht, sondern viele, die beteiligt sind und sich einbringen. Vollmacht. Wie Jesus werden auch die Jünger Opposition erleben. Nicht nur Vorurteile, nicht nur halt ein Widerstand, ein Dagegensein von Leuten. Unheimliche, teuflische Mächte werden sich ihnen entgegenstellen. Aber sie können den Siegeszug des Evangeliums nicht aufhalten, weil Jesus den Jüngern den Heiligen Geist als Gegenstück zu den unsauberen, bösen Geistern mitgibt. Der Heilige Geist ist die alles überwindende Kraft. Er gibt auch Weisheit und Schlagfertigkeit gegen allen Widerstand. Und dann garantierte Versorgung. Jesus spricht seine Boten von allen leiblichen Bedürfnissen frei und übernimmt die Verantwortung für ihre Versorgung. Der himmlische Vater sorgt und versorgt. Umsonst haben sie es bekommen, umsonst sollen sie es weitergeben. Wer Jesus dient, hat eine himmlische Versicherungspolice abgeschlossen. Du darfst Jesus vertrauen, dass dir nichts fehlen wird, wenn du das Reich Gottes zu oberst auf der Prioritätenliste setzt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wir leben von diesem Zufall als Christen. Der Rat, in einem Haus zu bleiben, nicht im ganzen Dorf reihum sich aushalten zu lassen, bewahrt die Gastgeber vor ungesundem Wettbewerb. Das war eine gute Geschichte. Und die Jünger davor, dass sie zu viel zugenommen hätten. Und manchmal auch einseitig ernährt worden wären. Ich war im Praktikum in Mittelfranken in Feuchtwangen Und da ist es bei mir auch so gewesen, ich bin reihum versorgt worden. Von Sonntag bis Samstag war ich jeden Tag in einem anderen Haus und habe das Mittagessen genießen dürfen. Und die haben immer alle die fränkische oder fast alle die fränkische Leibspeise gemacht, Schweinebraten und Knödel. Und Knödel habe ich überhaupt nicht gemocht. Wisst ihr, so die giftgrünen Knödel, die man an die Decke werfen kann und die da kleben bleiben, diese meine ich, die habe ich da immer bekommen und durfte die zu essen. Ich bin dann dabei nicht dick geworden, das war der Vorteil an der Stelle. Ich habe immer artig gesagt, es reicht, danke. Wichtiger noch als Essen und Unterkunft, die Jünger sind nicht zu einem unverbindlichen Reisedienst unterwegs. Sie gründen Hausgemeinden, indem sie wie später Paulus bei Aquila und Priscilla mit ihren Gastgebern zusammen den Glauben im Alltag leben und einüben. Man hat behauptet, Jesus habe die Jünger wie Bettler auf die Straßen geschickt. Ob sich Petrus wohl als Bettler vorkam, als er später dem Gelähmten an der schönen Tempeltür die Hand hinstreckte mit den Worten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, steh auf und geh. Bettelarm und doch so reich. Der Waisenvater Georg Müller, manche haben schon seine Biografie von ihm gelesen, führt ein äußerst einfaches Leben mit bescheidener Garderobe und bescheidenem Lebensstil, aber Millionen an Spendengeldern sind durch seine Hand gegangen. Und dann kein Leistungsdruck. Die Abgesandten sollen das Evangelium schlicht vorleben und präsentieren. Damit ist der Auftrag erfüllt. Wie bei Jesus. Wenn sie nicht glauben wollen, das dann stehen lassen. Es ist ihre Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du mit dem machst, was du von Jesus hörst. Es ist nicht die Entscheidung oder die Verantwortung von dem, der es weitersagt, sondern es ist die Verantwortung von dem, der es hört. Und wenn der Boden hart ist, können die Jünger unbelastet weiterziehen, weil sie die Verantwortung den Hörern überlassen dürfen. Du brauchst nicht mehr an den Menschen weiter rummachen, der dir schon 100-mal gesagt hat, dass er nicht glauben will, dass du ärgerst ihn nur noch weiter und es bringt nichts. Sie sind nur Wegbegleiter. Sie predigen, man solle Buße tun. Das heißt, sie bereiten Jesus den Weg, wie schon Johannes der Täufer, indem sie zur Umkehr einladen, Vergebung von Altlasten anbieten und Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Nicht die Jünger schaffen das Werk der Erlösung, sie sind nur Vorboten und Wegweiser zum Retter. Deshalb kein Krampf. Jünger vertrauen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Das ist wohltuend für den Boten wie auch für den Empfänger. Was daraus entsteht, macht Gott durch seinen Geist. Der Messias übernimmt die eigentliche Schwerarbeit. Wie sind die Jünger wohl ausgezogen, habe ich mich gefragt. Mit schlotternden Knien, selbstsicher, zweifelnd, zögernd oder begeistert vorwärtsstürmend. Ich glaube, so viele Charaktertypen, so viele Verhaltensweisen, ganz unterschiedlich, wie das heute eben auch ist. Der eine steht selbstsicher vorne und dem macht das Reden vor vielen Menschen überhaupt nichts aus. Der andere tut's zitternd und zagend, aber beide tun's für Jesus. Wichtig ist, dass sie die Herausforderung annahmen und gehorchten. Und siehe, ihr Dienst wurde bestätigt und beglaubigt durch Wunderzeichen. Sie waren ausgerüstet mit der Kraft von oben. Böse Mächte mussten weichen, Kranke wurden gesund. Sie konnten und durften durch Handauflegung Segen und heiligende Kraft weitergeben. Der Segen und die Kraft von Jesus selbst wirkte durch sie. Mit Jesus unterwegs sein, das ist jetzt der zweite Teil. Das erste war Vorurteile um Jesus, das zweite trotzdem mit Jesus unterwegs sein. Oder gerade deshalb mit Jesus unterwegs sein, mutmachend. Wir sind eingeladen zu so einem Leben. Und da sind nicht halt ein paar Profis gefragt, die fast todesmutig als Missionare in verschlossene Länder gehen. Nein, da bist du gemeint, du mit deinen Gaben und trotz deinen Grenzen, an deinem Platz mit Jesus und für Jesus unterwegs zu sein. Darum geht's. Voraussetzung ist, dass wir immer wieder diese Vorurteile rund um Jesus überwinden und uns auf ihn einlassen und ihm vertrauen, so wie seine Jünger damals. Amen.